Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Kontakte, Musiken, Medien, Kulturen. So lautete der Titel einer Ringvorlesung, die Anna Schirmer, eine der Moderatorinnen dieses Podcasts, im Winter 2023/24 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln realisiert hat. Ziel der Reihe war es, Klangforschende unterschiedlicher Provenienz zusammenzubringen. Musikerinnen, die mittels akustischer Medien Kunst erschaffen, Menschen, die in Print-, Funk- und Online-Medien über Musik schreiben oder sprechen, sowie Musikwissenschaftlerinnen, die sich mit audiovisuellen Medien beschäftigen, etwa mit Filmen. Womit wir bei Franziska Kollinger wären, der zweiten Moderatorin dieses Podcasts, der schließlich auch Kontakte herstellt. Zwischen Film, Musiken und Sounds. Es lag also nahe, diese Gelegenheit für eine Special Edition von Audio Visionen zu nutzen, in der die beiden Musikwissenschaftlerinnen und Moderatorinnen einmal nicht als Interviewerinnen auftreten, sondern als Interviewte. Im Gespräch erläutern sie ihre Idee, die Ziele und weitere Vorgaben mit ihrem Podcast Audio Visionen, Film, Musiken, Sounds.
Du wirst von Interviewerin zur Interviewten, zu dem Untertitel, also oder vielleicht auch zu dem ganzen Titel Audiovisionen. Was genau ist damit gemeint? Vielleicht fangen wir mal mit dem Obertitel an, weil das hat ja irgendwie was mit Film, aber vielleicht auch mit mehr zu tun. Vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen zu diesem Wortspiel.
Also der Obertitel, der steht natürlich frei, jenseits unseres Podcasts genutzt zu werden und benutzt zu werden. Und so sind wir eigentlich auch darauf gekommen, den als Titel zu nehmen, weil uns beide, und das eint uns sehr, interessiert, wie das Auditive und das Visuelle in medialen Formaten, das können Filme sein, das können aber auch Bühnenwerke natürlich sein, das können auch Videoinstallationen sein, wie das zusammenspielt. Also uns interessiert nicht in erster Linie, was für Musik da eingesetzt ist, was für Musiken da eine Rolle spielen. Das kann die ganze Bandbreite an Klang umfassen, den Sie sich vorstellen können. Sondern eher, wie das eingesetzt ist, was passiert, wenn wir diese beiden Ebenen, das Visuelle und eben das klanglich Hörbare, das Auditive miteinander in Kontakt treten lassen.
Vielleicht kommt man dann als nächstes direkt auf diesem Untertitel, okay, Film ist das eine, das ist, glaube ich, relativ klar, aber Musiken, Sounds, erstens beides irgendwie im Plural, warum im Plural und daran anschließend diese Unterscheidung, was begreifst du unter Klang, unter Sound, was unter Musik, wie hängt das zusammen, ist es das Gleiche oder wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kannst du das aus deiner Sicht mal erläutern.
Ja, ich hole ein bisschen aus. Was mich immer gestört hat seit Beginn meines Studiums ist, dass eine ganz große Bandbreite an Musiken und Klängen und Sounds ausgeklammert sind, also ganz spezifisch. In der Behandlung der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, aber auch historisch. Und diese Faszination für Klang, die liegt tatsächlich meinem Interesse an Musik zugrunde. Und das bezieht sich weder auf bestimmte Kulturen, noch auf bestimmte Klangräume, noch auf bestimmte Formationen. Und als ich gemerkt habe, dass ich da in der historischen Musikwissenschaft recht schnell an meine Grenzen gestoßen bin, in der Art und Weise, wie es damals, als ich studiert habe, muss man jetzt heute schon sagen, reflektiert wurde, habe ich eins gemacht. Ich habe mich außerhalb des deutschsprachigen Sprachraums dann bewegt und in Frankreich umgesehen, wo es eben eine sehr lebhafte Bühnen- und Balletttradition gibt und habe festgestellt, dass dort Klang völlig anders und viel freier gedacht wurde und wird. Und diesen Umgang mit Geräuschen, mit Klangformationen und mit der Integration, mit dem Hindenken hin zum Performativen, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und das ist eigentlich so das, was ich immer noch mache und wo ich denke, dass noch viel zu erforschen und zu entdecken da für mich gibt.
Wenn man jetzt nochmal Musik und Sound nimmt, was macht denn Musik anders wie Klang? Wo lassen sich die differenzieren?
Ich glaube, das hat so zwei Seiten. Einmal ist es die Unterscheidung in eine organisierte Form von Klangdenken und in eine, die einem passiert, Klänge der Umgebung wahrzunehmen. Das geschieht nur, wenn Sie sich darauf konzentrieren, ja, also wenn Sie bewusst hinhören. Also es ist eine Geschichte des Hörens, die man anhand von diesen Beispielen, mit denen wir uns so gerne auseinandersetzen, wunderbar erzählen kann. Das ist ein Perspektivwechsel, der da stattfindet, ja, ausgehend von einer Hörerinnenperspektive auf Musiken und Klang zuzugreifen und nicht mehr von einem Komponisten, von demjenigen, der es macht, auszugehen und Musik zu denken. Und das ist für mich, glaube ich, so eigentlich so diese Hauptunterscheidungsmarke, die ich setzen würde, so vorsichtig man sie setzen muss.
Nochmal ein bisschen konkreter zur Filmmusik, um die es ja auch heute geht. Wie ist da deine Einschätzung? Was für eine Rolle spielt denn Musik und Sound in Filmen? Wann erreicht das Publikum? Ich kann jetzt irgendeinen Horrorfilm nehmen und legt darauf irgendwie eine Slapstick-Musik. Das wird was völlig anderes dabei rauskommen. Wie schätzt du denn überhaupt diese Wirkungsmacht ein, die Sound, die Musik in Filmen besitzen, im Vergleich zum Visuellen auch?
Also ich glaube, das eine ist das Vermögen von Klängen. Es können Musiken sein, aber es kann im Film eben auch nur Klang oder Sound sein, ja, der ist gleichwertig damit zu betrachten. Das Vermögen, die Perspektiven zu wechseln. Das ist einfach das, was für mich Filmmusik auszeichnet und ausmacht und auch die Faszination an diesem Medium Film, hier auch als sehr weiter Begriff begriffen, habe ich ja am Anfang gesagt, das bezieht sich nicht nur auf Filmwerke. Und dieses Vermögen, sich im Raum zu bewegen und Perspektiven ähnlich wie die Kamera zu wechseln, das ist, glaube ich, das, was ein wesentliches Charakteristikum ist, was diese Musiken dann auch von anderen Musiken unterscheidet, ja, und auch von anderen Aufführungskonzepten notwendigerweise, die daran angebunden sind, von Aufführungspraktiken etc.
Nach diesen einleitenden Überlegungen zum Kontaktverhältnis von Film, Musiken, Sounds, von Audio und Visionen teilte Franziska Kollinger im Rahmen der Ringvorlesung Kontakte, Musiken, Medien, Kulturen ihre Überlegungen zur musikalischen Poetik von Jim Jarmusch. Ihr Vortrag konzentrierte sich auf den Einsatz der Musik in Jarmuschs Filmen jenseits etwaiger Genrekonventionen, stereotyper Kontextualisierungen und intertextueller Verweisebenen. Die Reflexion über Musik und Klang, so ihre These, sei auf allen Ebenen seiner Filme zentral, narrativ ebenso wie visuell und auditiv. Und genau hier hakte Anna Schirmer im Anschluss an die Vorlesung bei Franziska Kollinger nach.
Wir haben ja vorher schon mal drüber gesprochen, über die Relation von Bild und Klang, von Audio und Vision. Ist das denn vergleichbar? Oder wie gestaltet sich denn die zwischen Text und Klang oder Text und Bild? Also das ist ja auch so eine mediale Kopplung, die vielleicht ganz interessant ist, darüber mal nachzudenken.
Also bei Jarmusch ist es tatsächlich so, dass er, so scheint es mir zumindest, aufgrund der Filme, die ich gesehen und mir näher angeguckt habe, dass er vom Klang ausgeht. Und dass für ihn die Bauweise, und das wollte ich auch mit dem, was ich heute hier analysiert habe und vorgetragen habe, zeigen, die Bauweise, wie er diese musikalischen Strukturen verwendet in seinen Filmen, die ist eben von so einer rhythmischen, intrinsischen rhythmischen Motivation geprägt, die aber bei ihm nicht aus dem Visuellen herrührt und auch nicht vom Text. Also die Narration ist weniger als dann tatsächlich das, was da an Rhythmik mit beigegeben werden möchte.
Wo ich auch so drüber gestolpert bin, und ich glaube, das passt ganz gut zu dem Motto auch dieser Ringvorlesung, also du hast an einer Stelle eine Theorie erwähnt über diese Sound Democracy. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Schlüsselwort, sowohl für Filmmusik an sich, aber eben auch für diese Melange aus Musikwissenschaft und Soundstudies irgendwie. Da gibt's ja Wertungen, also Klang ist ja, Beigabe, aber die Musik ist das Geformte, die Tonkunst und so weiter. Und was der Film macht, ist eigentlich zum einen so eine Gleichberechtigung, in dem ja eben oft Filmsounds, also die Geräusche, die da halt drin vorkommen, mit der Musik sich auch verschmelzen und so weiter. Und dass da eben tatsächlich auch die Filmmusikkomposition wahrscheinlich die demokratischste Kompositionsrichtung ist, die man sich vorstellen kann.
Also ich denke, Filmmusiker dürfen alles schreiben, ja, das ist so. Aber gleichzeitig hat Filmmusik auch immer schon mit dem Vorurteil zu kämpfen gehabt, das Filmbild unterstützen zu müssen, zu wollen. Und ganz lange wurde Filmmusik auch nur in diesem Duktus geschrieben. Tatsächlich glaube ich, dass es kaum ein freieres Feld gibt, das mit Sicherheit. Aber man muss es auch bedienen können. Und wie kann man das bedienen? Indem man eben nicht in Genres denkt, indem man nicht in Gattungskonventionen denkt. Und ich glaube, das ist so das, was eigentlich diesem Musikbegriff vielleicht am ehesten beikommt. Nicht dieses Entlanghangeln an Genre- und Gattungstheorien. Und mit denen kommen wir der Struktur der Musik nicht näher. Und das ist, glaube ich, das große Vermögen, was Film hat, all das eben bedienen zu dürfen.
Das ist eigentlich so der Unterschied zwischen sozusagen Originalkompositionen für den Film und eben dieser präexistenten Musik.
Ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Es gibt in jedem Soundtrack Nummern, die eben dann auch aus Musikstücken bestehen können, die der populären Musik zugerechnet werden und ausgekoppelt werden. Das gab es auch schon immer, ja, also dass man eben wirklich versucht hat, die Nummern auszukoppeln, zu verkaufen, um eben da auch nochmal Geld mit einzutreiben. Aber sie nehmen ja nicht einfach die Popsongs, die sie dann auf der Platte kaufen, die sind ja nicht auf diese Art und Weise in dem Film eingesetzt. Die werden ja im Film selber adaptiert. Ja, also das sehen Sie bei Serien ja zum Beispiel auch. Hier Kate Bush hat doch irgendwie ihr Revival jetzt gehabt wegen Running Up That Hill. Und natürlich war das der Song. Und natürlich sind danach, Gott sei Dank, ich freue mich für Kate Bush total, ihre Plattenverkäufe nach oben gegangen. Aber das, was sie in der Serie gehört haben, war nicht das Running Up That Hill von der Platte von Kate Bush. Ja, da war die Stimme war nach oben gezogen, es war viel schneller. Also es findet immer eine Adaption statt für den Film. Und andersrum übrigens genauso, wenn sie irgendwo so heute das Schönste aus Ennio Morricones Filmmusiken in der Philharmonie hören, ja, dann ist das adaptiert für die Bühne. Das heißt, ich glaube, es schließt sich überhaupt nicht aus und es ist auch legitim, beides zu konsumieren. Ich glaube nur, dass sich die Logik, warum die Musik eingesetzt wurde, nur erschließt, wenn man sich anguckt, wie sie im Film eingesetzt wurde und nicht unbedingt was für Musik. Also das ist, glaube ich, so der Knackpunkt.
Also ich meine, Filmindustrie, sagt es eigentlich schon, ist ein Industriezweig, da geht es um Kohle, um sehr viel Kohle im Vergleich zur Musik vor allem auch, ist ja auch ein Thema, oder? Also ich meine, wir haben da ja auch schon mal mit Gästen so drüber gesprochen, über so Produktionskosten, weil da liegt natürlich ein Riesenunterschied. Wenn ich präexistente Musik nehme, kommt die GEMA daher. Also wir zum Beispiel von Podcast-Seite gesprochen, das ist unmöglich, die Filmmusik von den Leuten, mit denen wir sprechen, zu verwenden, weil es einfach nicht bezahlbar ist. Das heißt, wir haben eigentlich eine kleine Originalkomposition in Auftrag gegeben. Vielleicht kannst du ja zu diesem industriellen Background noch ein bisschen was sagen.
Natürlich, also Film ist zeitgetrieben und kostengetrieben. Ja, ist wie Architektur, ist auch zeitgetrieben und kostengetrieben. Und man versucht, beides so gering wie möglich zu halten. Schlecht ist, wenn sich ein Regisseur in die Temp-Tracks verliebt, die er während des Filmdrehs benutzt, um eben dem Musiker, der dann in der Postproduktion an die Arbeit geht, zu zeigen, da will ich Musik haben. Denn dann fordert er praktisch vom Komponisten so eine Art schablonenhaftes Arbeiten entlang dieser Temp-Tracks. Ja, also das verhindert praktisch diese freie Gestaltung des Filmbilds. Jemand, der das komplett anders umgedreht hat, war zum Beispiel Stanley Kubrick. Ja, also der ist ein Regisseur, der hat sich im heimischen Plattenschrank dann die Musiken zu seinen Filmen rausgesucht, die dann natürlich auch wieder adaptiert, fragmentiert, dekonstruiert wurden für seine Filme. Aber die basieren ja fast ausschließlich, wenn es um die Songs geht, auf präexistenten Musiken. Wo es interessant wird, ist dann die Soundebene. Ja? Und das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wir das, weil das haben wir jetzt überhaupt nicht drüber geredet, wir reden immer über die Songs, weil die natürlich auch griffiger sind. Aber das Spannende ist eigentlich, dass mittlerweile auch diese Dichotomie zwischen Filmmusik, also das, was wir so an Songs und so wahrnehmen, und zwischen dem, was an Sound da ist, gar nicht mehr so da ist. Also eine Unterscheidung in die Soundebene und in die Musikebene, die wird oftmals nicht vom Komponisten getroffen. Ja, wenn sie nicht von den Rezipienten getroffen wird, dann wird sie gar nicht mehr getroffen. Und die können jetzt beides, ja. Die machen auch beides. Das Sounddesign und Komposition schließt sich nicht mehr aus.
Ich wollte da tatsächlich auch noch drauf zu sprechen kommen, nämlich sozusagen Sound als Teil der Musik auch. Also ich fand bei diesem Schallplattenbeispiel hat man das extrem toll gesehen. Man hört plötzlich das Rauschen, bevor man eigentlich diese Schallplatte sieht und kriegt dafür sofort auch so ein Gefühl, ein nostalgisches Gefühl. Und was aber ja passiert ist, dass sich dieses Rauschen in Musik übersetzt und da plötzlich verbindet. Wenn wir über Sound sprechen und Musik ist eigentlich Rauschen. Da kann man, glaube ich, tatsächlich auch interessant diskursiv weiterdenken, weil das Rauschen ja tatsächlich was ist, was in der Natur vorkommt, was in der Technik vorkommt. Rauschen sind alle Klänge, Töne auf einmal in einem Spektrum. Was macht die Musik? Am Ende legt sie Filter drauf und zieht sich aus diesem Spektrum raus, um Klänge rauszufiltern. Das ist, glaube ich, so könnte man Komposition vielleicht auch beschreiben, mit ein bisschen einer anderen Lesart. Und ich glaube, das lässt sich thematisch auch an so einen Sound-Musik-Diskurs irgendwie ankoppeln.
Ich finde, du hast da gerade eigentlich was ganz Tolles gesagt, weil das, finde ich, ein sehr visuelles Parameter dann wieder ist, nämlich so eine ähnliche Vorgehensweise wie bei Bildhauern. Also aus einem großen Fundus dann die Form rauszulösen und die Form erkennbar zu machen, ja, und dann irgendwie in vielen verschiedenen Dimensionen darzustellen. Ich glaube, das finde ich ist so eine ganz schöne Metapher dann vielleicht wieder.
Ja. Voll schön, ja. Klang modellieren aus dem ewigen Neues oder so. Ja. Und im Rauschen steckt da übrigens auch, also das ist ja auch der Rausch, das Rauschen, da steckt ja auch dieser Exzess, den man beim Musikhören irgendwie erleben kann. Und was ja in diesem Fall auch, dieses Schallplattenrauschen, aber dass das Rauschen ist tatsächlich so in der Nostalgie, in der digitalen Medienkultur, es gibt eigentlich kein Rauschen mehr. Der Digitalklang ist super plain. Es gibt ja tatsächlich den interessanten Fakt, dass die Schallplattenindustrie die einzige wachsende Tonträgerindustrie ist im digitalen Zeitalter. Also ich schließe mich da nicht aus. Also ich habe nur noch, also ich habe eine Boombox und ich habe einen Plattenspieler. Und das hat was mit so einer Nostalgie und dieses, ich lege eine Musik auf, da ist vielleicht ein bisschen Knistern. Ich gucke mir das Cover an, dann ist auch schon wieder eigentlich eine Audiovision hergestellt. Dann eiert das erstmal so ein bisschen rum, bis dann irgendwie plötzlich der Ton greift und man ja auch diesen Blick auf diese drehende Scheibe, die halt auch ein Ding, ein Gegenstand ist, der geritzt wurde. Auch das passt auch ein bisschen zu modellieren. Auch die wurde ja geritzt, um uns Musik zu geben. Und deswegen glaube ich, ist das ein super spannendes Objekt und der Czarnos macht das natürlich nicht zufällig da rein. Nee,
sicherlich nicht. Und ich glaube, man darf eins immer nicht vergessen. Also die Gegenständlichkeit der Schallplatte und das, was an Nostalgie mit sich bringt oder Retrowelle oder wie man das auch immer nennen möchte, ist halt eine Seite. Aber ich glaube, man muss vor allem das mal langsam anerkennen als Klangästhetik, ja. Also nicht nur etwas vormals da gewesen ist, was jetzt wieder so einen Revival erlebt, sondern einfach eine Klangästhetik, die koexistieren kann neben dem glatten, sauberen und was weiß ich was. Und ich glaube, das ist halt eine ganz eigene Klangästhetik. Nur wir haben die eben, weil für uns die Parameter eines digital produzierten Klangs noch verhältnismäßig neu sind. Wir sind noch ohne digitalen Klang aufgewachsen. Haben wir das nie als eigenständige Klangästhetik begriffen, ja? Also das irgendwie anzuerkennen, dass das einfach eine Möglichkeit ist, wie man eben Musik klingen lassen möchte, neben vielen anderen. Das ist, glaube ich, etwas, was sich mal so langsam festsetzen könnte. Ich würde mich da freuen.
Das waren Audiovisionen, diesmal mit einer Special Edition aus der Ringvorlesung Kontakte, Musiken, Medien, Kulturen an der Hochschule für Musik und Tanz Köln mit Franziska Kollinger und Anna Schirmer.